ARD. Die Bezeichnung weißes Gold kennen ja viele. Doch wie steht es eigentlich um blaues Gold? Haben Sie davon schon einmal gehört? Blaues Gold förderte man einst bei Lehesten in Thüringen, damals die größten Schiefertagebaue auf dem europäischen Festland. Mit einer Geschichte, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht und auch vor dem Eisernen Vorhang keinen Halt machte.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Wir sind mal wieder im Bergbau.
Wir sind inzwischen absolute Profis und könnten selber langsam Bergfrauen und Bergmänner werden.
Ja, voll eigentlich, oder? Und wir sind in Thüringen.
Genau.
Ich habe es schon so ein bisschen verraten, bei dem blauen Gold handelt es sich um Schiefer. Der war aber eigentlich normalerweise ja schwarz. Also ist das schon diese Besonderheit?
Das ist schon eine Besonderheit, das ist schon die Farbgebung, darum eben blaues Gold. Was aber das zum Gold macht, warum man da von Gold spricht, das ist eben das besondere Material, will ich mal sagen. Also der ist wetterbeständig, feuerbeständig, farbbeständig. Wichtig war er für den Hausbau. Also man hat ihn eben als Dachschiefer und als Fassadenschiefer benutzt. Der hat eben Haltbarkeitszeiträume von 100, 200 Jahren, wenn man mit dem arbeitet.
Wow.
Also das ist natürlich für den Besitzer im wahrsten Sinne Gold wert, wenn er mit so einem Material arbeiten kann.
Also das war wirklich ein ganz besonderer Schiefer, der dort abgebaut wurde.
Das soll auch der beste in ganz Europa gewesen sein. Also
wow.
Deswegen ist das blaue Gold.
Genau, also da kann ich mir dann natürlich schon vorstellen, dass das nicht nur Deutsche interessiert hat, sondern dass das Interesse auch ja europaweit, weltweit sehr groß
war. Also nach Wien ging es auf jeden Fall. Das ist schon mal bestätigt worden. Was es bemerkenswert macht, dass diese Schiefertagebauer eben so riesig waren. Es gab einfach mal auf dem europäischen Festland keine anderen Schiefertagebauer, die so groß waren. Es gab noch einen in Wales und deshalb betont man immer das europäische Festland.
Genau, das ist dann der Trick. Aber es ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Du hast dich also auf den Weg gemacht nach Thüringen, hast
genau.
dir all das angeguckt. Und ich habe schon so ein bisschen angesprochen, auch die Geschichte ist sehr, sehr spannend. Da würde ich sagen, tauchen wir doch gleich nochmal ein in dein Feature.
Ja.
Und danach reden wir weiter, wie ja immer. Also bleiben Sie dran, erstmal die ganze Geschichte im Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Der Besuch gilt einem technischen Denkmal. Einem Denkmal, das in voller Schönheit historischer Schieferbergbau Lehesten heißt. Und schon bewegen wir uns auf schwierigen Pfaden, was im übertragenen Sinn gemeint ist. Denn die Einwohner der Berg- und Schieferstadt Lehesten im thüringischen Schiefergebirge lassen das zweite E im Städtenamen verschwinden, sprechen also von Lehesten. Da wir nicht von hier sind, verzichten wir jedoch auf dieses Privileg. Was das Wetter angeht, zeigt es sich nicht sehr beständig. Mal scheint es regnen zu wollen, dann regnet es wirklich, doch schon lässt sich wieder die Sonne blicken.
Also Glück auf! Herzlich willkommen am ursprünglichen Standort eines der größten Schiefertagebaue des europäischen Festlandes.
Begrüßt uns die Historikerin Dorit Grob, Vorstandsmitglied der Stiftung Thüringischer Schieferpark Lehesten und meint mit dem großen Schiefertagebau den Staatsbruch. Dorit Grob stellt das historische Denkmalensemble näher vor.
Wir sehen hier die historischen Betriebsgebäude aus dem 19. Jahrhundert. Die Göbel-Förderschachtanlage, die einzige, die noch am Originalstandort mit originaler Bausubstanz in Europa erhalten geblieben ist. Das Aufseherhaus, an dem wir gerade stehen, in dem, wie der Name sagt, der Aufseher für den Schiefertagebau sein Büro hatte und seinen Arbeitsort. Weiterhin sehen wir hier das Mannschaftshaus, in dem die Schieferarbeiter ihr Mittagessen einnahmen und die Arbeiter, die aus weiter entlegenen Dörfern kamen, zu Fuß hierher zur Arbeit, dann auch in der Woche hier geschlafen haben, weil sie meistens einen Fußmarsch von 6 bis 8 Stunden zurücklegen mussten.
In einem Modelldorf kann man das Können nicht der Dachdecker, sondern der Schieferdecker bewundern. Im Göpelhaus eine Fördermaschine. Die steht ab 1865 unter Dampf. wird ab 1909 mit Elektromotor angetrieben und läuft immer noch. Peter Langbein, Ingenieur für Baustofftechnologie.
Das Besondere ist, die Zähne von den großen Zahnrädern sind aus Holz. Dadurch kam ein ruhiger Lauf zustande. Wenn so ein Zahn kaputt war, konnte man hinten eine Spindel rausziehen und den Zahn wieder neu reinschlagen.
Und dann ist da noch die sogenannte Doppelspalthütte. In solchen Spalthütten wird der im Schieferbergbau gewonnene Rohstein verarbeitet, in dünne Platten gespalten. Der in eine Festtracht gekleidete Museumsführer Jörg Panzer erläutert.
Ja, das sind zum Teil recht große Platten und Blöcke, wie Sie hier sehen können. Deswegen waren hier als Spalter immer nur Männer eingesetzt. Die haben sich halt den Stein genommen. Dann hat man eben zum Spalten zum einen die Spaltmeißel und dazu halt einen passenden Hammer, die Schlauder. Ja, dieser Kopf hier ist rund und ist eben heute aus Kunststoff, früher war aus Holz. Ist fürs Handgelenk auf Dauer gesünder, als laufen mit Metall auf Metall zu hämmern. Ja, wenn der Rohstein hier reinkam, musste er direkt aus der Förderung kommen, also quasi noch bergfrisch. Dann war er am besten zu spalten. Liegt er erstmal draußen in der Sonne, man hat die Chance, auszutrocknen, geht die Spaltbarkeit immer weiter zurück. Was mit frei wird bei der ganzen Verarbeitung in den Spalthütten, dieser ganze feine Quarzstaub. Der war in der Luft mit drin, hat eine Lungenkrankheit ausgelöst, die Silikose. Deswegen wurden in alten Spalthütten Arbeiter oft nicht älter als 40, 50 Jahre. Die späteren modernen Spalthütten mussten Abzocktechniker halten, es viel mit Wasser hantiert worden, das Ganze entsprechend einzugrenzen.
Nach dem Spalter kommt der Zuschneider mit der Schieferschere zum Zuge.
Früher beim freien Zuschnitt haben die eben von der Fläche das Maximale rausgeholt. Die hatten eine gewisse Grundform, wo gewisse Winkel stimmen mussten. Da durften keine großen Abweichungen sein, aber halt ansonsten möglichst wenig Material verschwendet, möglichst wenig Schutte fabriziert. Dann gab es noch Sortierungen nach Größe und Stärke. Bis eben das eingeführt worden ist, der Schablonenschiefer. Zuerst in Großbritannien, in Wales, mit solchen recht einfachen Grundformen, diese Vierkette da oben. Wenn er in solchen Formen geschnitten wird, einheitlich sortiert, so auf die Baustellen kommt, konnte er aus der Kiste raus aufs Dach gebracht werden. Schneller und kostengünstiger. Und sowas wollten auch deutsche Kunden verstärkt haben.
Nunmehr wartet der Schiefer auf seinen Einsatz auf Dächern und als Fassadenmaterial. Was das Ensemble um Doppelspalthütte, Göpelschachtanlage oder Mannschaftshaus abrundet, ist seine Lage. Denn es erhebt sich über einem See,
der eigentlich aus zwei Tagebauteilen besteht, aus dem alten Hau und dem Bruchkieslich, die heute aber durch das Wasser verbunden zum wunderschönen blauen Schiefersee zusammengewachsen sind.
Es gibt der ganzen Welt Schiefer. Und wir hatten aber den besten Schiefer der Welt hier, weil unsere Schiefer sehr gute Eigenschaften hatten.
Fakt ist, die Menschen hier haben ihrem Schiefer vertraut. Das erkennt man, wenn man sich durch die hiesigen Schieferdörfer bewegt. Seine guten Eigenschaften sind der Grund. Er ist witterungsbeständig, feuerbeständig, farbbeständig, ungemein lange haltbar.
Wir haben zum Beispiel hier in Deutschnitz mal ein Schloss, den Schiefer abgebaut. Da war unser Schiefer über 300 Jahre drauf. Das weiß man deswegen so genau, weil der Schieferdeck hat die schöne Tradition, in den letzten Stein tut er sich hinten drauf verewigen, da ist rein, wer wann mit welchem Material wann was gemacht hat. Und deswegen können wir dann nachvollziehen, dass unser Schiefer 100 Jahre kein Problem ist. Die Nägel sind der entscheidende Punkt.
Zudem ist der Rohstein außergewöhnlich gut spaltbar.
Wir können unseren Schiefer zum Beispiel auf einen Millimeter spalten, das wäre kein Problem. Man braucht es nicht, aber es wäre möglich.
Dieses Gesamtpaket macht den Thüringer Dach- und Wandschiefer so wertvoll, auch wenn man Schiefer durchaus auch anders einsetzen kann. Schiefertafeln lassen sich daraus herstellen und in der Doppelspalthütte lassen sich noch andere Verwendungsmöglichkeiten entdecken.
Ja, wir haben ja zwar am Staatsbuch in der Hauptsache Dach- und Wandschiefer produziert, aber in kleinem Umfang eben auch solche Sachen. Verschiedene Tischplatten, das ist zum Beispiel für einen Waschtisch seine Auflagenplatte, diese runde Öffnung hier. Kam die Waschschüssel rein, bis hin zu richtig großen Arbeitstischen. Der Tisch hier drüben ist 300 Jahre alt, aus einer Gerberei, der wiegt eine halbe Tonne.
Die Geschichte des Schieferbergbaus um Lehesten beginnt im 13. Jahrhundert.
Und man geht also davon aus, dass die Menschen, die damals hier siedelten, im Wald den Stein, der an der Erdoberfläche zum Vorschein kam, nutzten und dann relativ schnell festgestellt haben, wie gut seine Eigenschaften sind, dass er sich also sehr schön spalten lässt, dadurch als Werkstoff sehr gut geeignet ist und so wie in vielen Regionen der Welt immer das verwendet wurde, was vor Ort vorhanden war, hat man also hier dann den Schiefer gewonnen.
Dass es recht bald schon nicht mehr nur um Eigenbedarf geht, macht eine Rechnung von 1485 deutlich. Denn beim Schlossbau im oberfränkischen Teuschnitz wird Schiefer aus Lehesten benötigt. Auch andere Orte profitieren von diesem kostbaren Material. Erfurt etwa oder Saalfeld.
Und da hat sich dann ein eigenes Handwerk, Gewerke daraus entwickelt. Nachgewiesen sind ja dann die erste Schieferdeckerinnung aus 1648. Also wirklich sehr zeitig, weil zu der Zeit sicherlich in Ordnung sein musste. Es musste dann Regularien gefunden werden.
Als Alexander von Humboldt 1792 in die Gegend kommt, spricht er bereits vom uralten Steinbruch in Lehesten.
Ein Aufschwung hat der Schieferbergbau Mitte des 19. Jahrhunderts erlebt. Einmal durch Gesetzgebungen, dass nach den verheerenden Stadtbränden, so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Gesetz erlassen wurden, dass in den Städten Dächer nur mit nicht brennbarem Material gedeckt werden müssen. Also Holzschindel, Strohdach hatte dann ausgedient. Es gab natürlich die Tonziegel, aber der Schiefer war hier ein prädestiniertes Material. Und der Transport wurde durch die Eisenbahn dann begünstigt. Und so haben dann relativ schnell die großen Schieferbruchbesitzer Bahnanschluss erhalten. Und damit war der Transport, der vorher ja sehr aufwendig und kostenintensiv war und wo auch nicht solche großen Mengen mit dem Pferdefuhrwerk transportiert werden konnten wie mit der Eisenbahn, dann hat der Schieferabbau einen unwahrscheinlichen Aufschwung erlebt. Und es wurde natürlich kostengünstiger.
Die industrielle Revolution in Deutschland provoziert einen mächtigen Bauboom, von dem der thüringische Schiefer profitiert. Er hat sich längst einen guten Ruf in ganz Deutschland und darüber hinaus verschafft. Zwei Big Player haben sich am Ende des 19. Jahrhunderts bei Lehesten herauskristallisiert. Einer der beiden ist der spätere Staatsbruch.
Hier, wo sich jetzt befinden, der Staatsbruch, war ja früher ein herzoglicher Bruch. Und der andere, 6 Kilometer hier entfernt, das ist der Oertelsbruch, war ein Privatbruch. Karl Oertel war das. Das waren die zwei größten Schieferbergwerke des europäischen Festlandes. Und die waren ja auch untereinander Konkurrenten in der Richtung. Der Oertelsbruch wird heute noch Schiefer abgebaut, aber nicht mehr für Dach und Wand, sondern nur noch für Split.
Und in der Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, sind dann die Dörfer hier ringsherum, wie sagt man, so schwarz geworden, weil die Dächer und Fassaden mit Schiefer eingedeckt wurden. Ja. Eigentlich ist der Schiefer hier nicht schwarz. Wir sprechen ja vom blauen Gold. Das ist der dunkelblaue Stein. Aber es gibt natürlich auch den schwarzen Stein oder den dunklen Stein. Der ist eben schwärzer, weil der Kohlenstoffanteil höher ist.
Nach dem Zweiten Weltkrieg werden Staatsbruch wie Oertelsbruch volkseigen. Da wird in einem wie dem anderen längst auch unter Tage gearbeitet.
Der Bergmann fährt über den Schacht ein und hat unten dann seine Strecken. Ja, der Schacht ist senkrecht und unten sind waagerecht dann die Strecken auf den einzelnen Sohlen abgegangen in die Abbaufelder und dort sind die einzelnen Abbaue besetzt worden.
Klaus Mäder, Diplom-Ingenieur für Kraftfahrzeugtechnik, in den Schiefergruben in Lehesten einst technischer Leiter und in den letzten 2,5 Jahren vor der Wende dazu noch amtierender Betriebsleiter. Er macht klar, wer bestimmt, wo abgebaut wird.
Also eine Grube wird geologisch erschlossen. Es ist der Geologe, sagt, das Lager geht hier runter und hier unten ist brauchbarer Stein. Und dann wird das Lager aufgefahren im Taugengestein, also im nicht brauchbaren Gestein, fährt man dann eine Richtstrecke auf, Und von der Richtstrecke geht man in das Lager rein. Also unterfährt praktisch das Schieferlager und baut dann von unten nach oben das brauchbare Material, das brauchbare Gestein ab. Das ist rheinische Abbaumethode. Das heißt, wir bauen von unten nach oben ab, gehen immer mit der Schieferung nach oben. Das brauchbare Gestein wird rausgemacht, das taube Gestein bleibt liegen und bildet dann die Arbeitsfläche, sodass sich der Abbau immer von unten nach oben entwickelt.
Die Arbeit unter Tage, alles andere als ein Zuckerschlecken. Der Hauer Bernd Adolf.
Also im Schieferbergbau ist es körperlich sehr schwere Arbeit. Der Grund ist, das Material, was zur Weiterverarbeitung gefördert wird, das muss so groß wie möglich raus. Also die Schieferbrocken, die gewonnen werden zur Weiterverarbeitung, so groß wie möglich, dass man sie gerade tragen konnte, transportieren konnte, um den Hund zu beladen.
Dieser Hund bellt nicht. Er hat Räder dran. Ein Witz von Peter Langbein.
Und das Material musste aufgespalten werden mit Meißel, Fäuste. Und das waren jetzt zum Teil Schieferbrocken, die waren größer als ein Auto.
Warum Bernd Adolf überhaupt Bergmann geworden ist?
Es war auch das kollegiale Verhalten, was immer uns erzählt wurde, was die Bergleute untereinander haben und das Vertrauen zueinander. Und auch eine gewisse Gefahr, das hat einen gereizt. Und ich würde sofort wieder diese Tätigkeit, würde ich sofort wieder versuchen zu erlernen bzw. zu arbeiten, wenn ich noch jünger wäre. Jetzt geht es nicht mehr.
Die Beweggründe von Lothar Brandt klingen da etwas anders. Lothar Brandt ist Schießhauer gewesen und damit berechtigt, unter Tage Sprengungen durchzuführen.
Es war Werbung in der Schule, 10. Klasse, und da haben die geboren. Und ich habe mich nicht gemeldet. Ich habe das zwar angehört und habe zu meinen Kollegen heimlich gesagt, pass auf, schick die doch einmal vorbei. Und die, die da Werbung gemacht haben, das waren praktisch welche von Schiefergrub. Ein Lehrer, Lehrausbilder hier unter Dare, ein Lehrling oder zwei. Und die haben dir nun ein Bild von diesem, was dich hier oben erwartet, versucht zu schildern. Naja, mein Vater, der hat gesagt, gut, du gehst dann auf. Er hat ja das letzte Wort gehabt.
Angesichts der politischen Gegebenheiten kommt es zu einer heute beinahe skurril anmutenden Episode. Eigentlich eine von Vernunft diktierte und doch seltsam.
Das ganz Besondere hier zur DDR-Zeit, wir haben bis 1961, bis in Berlin die Mauer gebaut wurden, kamen die Franken herüber, haben hier gearbeitet. Das gab es in ganz Deutschland nicht nochmal. Berlin war anderer Status. Und das ist deswegen passiert, aufgrund der Teilung Deutschlands nach dem Krieg in zwei Staaten, haben plötzlich hier auf Thüringenseite bei uns qualifizierte Arbeitskräfte gefehlt. Und Frankenland war ein Armutsland, die hatten keine Industrie. Und da haben sich damals die Kreise Saalfeld, Kronach, Coburg zusammengetan und haben gesagt, Mensch, jeder von uns hat einen Vorteil, wenn wir hier rüberkommen, dürfen wir arbeiten. Das hat man eingesehen und hat das berühmte Loch im Eisernen Vorhang geschaffen. Und da waren hier 150 Franken hier. Zwei Busse standen hier auf dem Platz und die durften mit dem Fahrrad rüber und mit den Mopeds, mit den Autos nicht. Und das Tollste, die bekamen den größten Teil des Geldes, 2/3 in Westmark und 1/3 in Ostmark. Aber nicht als Geld, sondern eine Art Verrechnungscheck. Wir hatten einen Konsumbetrieb, wo sie einkaufen konnten. Und ich habe einen Kollegen gehabt, der war sogar Aktivist der sozialistischen Arbeit gewesen.
Bis 1999 wird im Staatsbruch Schiefer abgebaut. Heute gibt es ein Naturschutzgebiet, Staatsbruch. Und das technische Denkmal historischer Schieferbergbau Lehisten.
Was wir uns wünschen, ist, dass die Finanzierbarkeit des Museumsbetriebes, dass wir da Unterstützung erhalten. Weil rein über Eintrittsgelder und Spenden und Ehrenamt das zu finanzieren, wird auf die Dauer nicht funktionieren. Aber das ist nicht die Entscheidung hier der Museumsleute, auch nicht der lokalen Verantwortungsträger, sondern das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Was ist so ein technisches Denkmal, was eine Einmaligkeit hat in Europa, nicht nur für Thüringen? Was ist das wert, es zu finanzieren?
Schließlich erinnert das Denkmal an einen der einstmals größten Schiefertagebaue auf dem europäischen Festland. Und an eine Zeit, als es noch thüringischen Schiefer für Dach und Wand gegeben hat.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Blaues Gold, Schiefer, darum geht es. Und zwar um den Schieferbergbau bei Lehesten. Lehesten. Tom, es ist nicht so einfach mit diesem Namen.
Tatsächlich. Also
ich, und ich habe mich wahrscheinlich in die Nesseln gesetzt oder werde mich noch in die Nesseln setzen.
Du hast es jetzt prima gemacht. Also Lehesten, so habe ich es auch gehört. Ich habe mich da, wie gesagt, ganz ausführlich mit den dort anwesenden Damen und Herren unterhalten. Die waren alle der Meinung, wenn denn dann so. Die Einheimischen sprechen es anders. Also die Einheimischen würden wohl das E immer weglassen. Die würden, also das zweite E würden sie weglassen.
Lesten.
Das E ist ja lauter E's drin. also das zweite E weglassen und würden Lehesten sagen. Kriegt man auch viel einfacher weg als Lehesten.
Ja, wenn Sie das jetzt hören und Sie genau wissen, wie man es richtig ausspricht, in diesem Sinne dann vielleicht schon mal die Entschuldigung.
Genau,
wir hier sitzen Leute, die nicht aus der Region.
Ja, wir haben es gut gemeint.
Wir haben es gut gemeint. Wir waren stets bemüht.
Ja, genau.
Richtig spannend bei dieser Geschichte, Tom, fand ich ja dieses Kapitel Ost-West.
Ja,
also, dass es Westarbeiter im Osten, also war das was, was man damals wusste?
Nee, aber habe ich in diesem Zusammenhang, obwohl ich auch zum ersten Mal gehört, das war mir gänzlich so unbekannt, dass die regelmäßig, das ist ja nicht bloß für irgendwelche Projekte gewesen, sondern die kamen halt eben regelmäßig Tag für Tag dahin. Und das ist natürlich schon eine schräge Geschichte. Was mich vor allem da fasziniert, wir sind ja da in einer Zeit, wo ja, sagen wir mal, 50er Jahre, wo ja das Verhältnis zwischen Ost und West nun wirklich noch sehr strapaziert ist. Also die einen sprechen halt von den Faschisten und Revanchisten, die halt in Westdeutschland herrschen, und die anderen reden nur vom Pankow, wenn sie, weil sie da die DDR nicht anerkennen. Und trotzdem kriegen die dort eben so eine vernünftige Regelung hin, was ich echt bemerkenswert finde, weil sonst ist ja Vernunft in der Politik nicht immer so das Erste, was einem dazu einfällt. Und
aber hier war wahrscheinlich der Bedarf so groß.
Ja, war der Bedarf, ja. Ja, aber trotzdem Vernunft ist ja trotzdem immer nicht so gegeben. Also du hast aber recht, der Bedarf ist es natürlich, der das letztendlich regelt. Und das Spannende ist, der Herr Langbein hat ja noch mehr erzählt, was diese ganze Geschichte angeht. Also etwa zum Beispiel, dass da nicht bloß die Arbeiter, also die westdeutschen Arbeiter dort das Gesundheitswesen der DDR genutzt haben, sondern auch eben deren Kinder und deren Partnerinnen, die konnten dann da auch hin. Das ist natürlich schon bemerkenswert, dass das funktioniert. Und was ich eben sehr lustig finde, ist die Geschichte hier mit dem Aktivisten der sozialistischen Arbeit.
Ja, genau.
Ein fränkischer Aktivist, das ist natürlich wirklich absurd, ja.
Genau, und es gab ja aber trotzdem eine ganze Logistik drumherum, obwohl ich mich gewundert habe, mit dem Fahrrad ging's, also.
Mit dem Fahrrad ging's, also mit dem Auto offenbar nicht. Also mit dem Auto durften sie nicht fahren, aber mit dem Fahrrad ja.
Da konnte man auch eingeholt werden.
Und mit dem Bus natürlich.
Ja.
Mit dem Bus konntest du fahren. Also, das ging.
Und das Ganze natürlich nur bis 1961. Also, bei der Mauer war dann wirklich,
ja,
also Schluss, da hat man dann wirklich keine Ausnahmen mehr gemacht.
Ja, da gab es das Loch in der Mauer eben nicht mehr. Also, da war eben dann Schluss.
Und es ist einfach spannend, also wie lange dort eigentlich, sagt man dann ja, gefördert oder abgebaut wurde, dieser Schiefer. Also es ist ja so ein Riesenvorkommen, dass wenn man sagt, man hat irgendwie schon im 13. Jahrhundert natürlich ganz, ganz klein angefangen, aber wie lange man da den Schiefer abbauen konnte.
Ja, mich würde ja mal interessieren, wie es losgeht. Also eigentlich, wer sagt als Erster so, dieser Stein taugt hier was, der ist
ja
jetzt gut. Den gibt es also nicht, den urersten.
Aber man kann es schon relativ lange zurückverfolgen. Zumindest und dafür spricht das ja.
Immerhin bis zum 13. Jahrhundert kann man gehen.
Und was ich natürlich dann immer charmant finde, wenn man dann irgendwie so wichtige historische Figuren hat, wie Alexander von Humboldt, der irgendwie 1792 schreibt, ach, hier ist ja schon alt quasi. Also das zeigt ja wirklich,
ja, genau,
wie
das,
sehr
deswegen, deswegen ist das auch drin, weil, ja, weil ich das halt wichtig fand. Wenn also selbst der schon sagt, das ist schon uralt, das klingt ja wie aus der Märchenwelt, damals noch als Rübezahl und so. Oder?
Ja.
Das hat sowas, finde ich, so eine Note. Es ist übrigens interessant zu wissen, dass wenn man also dieses Material aus dem Berg holt, 95% ist Abfall. Also bleibt nur 5%, was man dann eben als Dach- und Wandschiefer benutzen kann. Mehr bleibt da nicht übrig.
Mehr bleibt, obwohl das eigentlich ja so groß ist, ne?
Ja.
Dann lass uns vielleicht nochmal auf die Arbeitsbedingungen gucken,
ist ja, das
oder?
Ist ja, ich meine, ja, das Faszinierende ist ja, du brauchst ja, wenn du so eine richtige Platten machen möchtest, damit die dann auch aufs Dach kommen, brauchst du natürlich möglichst große Steine. Du brauchst große Platten, brauchst du große Steine. So. Und damit du die kriegst, brauchst du aber auch richtig Leute, die da unten zupacken können, die also richtig
körperlich wirklich alles einsetzen müssen.
Also die da mit zig Kilo rumhantieren. Mhm. Also finde ich schon bemerkenswert, was denen da körperlich zugemutet wird und eben auch in der DDR so ist. Aber klar, die sind natürlich daran interessiert, dass es möglichst groß ist.
Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig und relativ weit noch rein, dann sind die Arbeitsbedingungen natürlich sehr, sehr gefährlich, ja, bis man herausgefunden hat, dass das in der Luft quasi auch diese
Silikose,
ja,
also
Silikose,
das Staublunge eigentlich ist.
Genau, ja. Wirklich Wahnsinn. Wie ist das eigentlich? Du warst ja vor Ort im Museum. Kann man da noch viel erleben und sehen? Wie ist da noch viel übrig eigentlich?
Wenn du da an dem Staatsbruch bist, an diesem Denkmal bist, an diesem historischen Schieferbergbau Lehesten, an diesem technischen Denkmal bist, du kannst ja nicht in so ein Bergwerk einfahren oder so. So ein Schaubergwerk gibt es ja manchmal da.
Ist schade.
Eben. Aber du kannst eben zusehen, wie dieser Schiefer zugeschnitten wurde. Du kannst zusehen, wie er gespalten wird. Ich finde ja das Faszinierende, dass dieses Gestein eben so spaltbar ist. Wo du eben zusehen kannst, dass eben Platte für Platte für Platte abzutrennen ist. Also das finde ich schon Wahnsinn.
Das ist eigentlich verrückt, als würde die Natur sagen, bitte.
Ja, bitte bedien dich, hau mal rein, mach mal hier. Noch andere Sachen, was ich so erfahren habe, zum Beispiel, dass auch die Bedingungen nicht immer so irre gut waren. Der eine von den Bergarbeitern, der hat mir auch erzählt, dass also die Bedingungen in der Lehrausbildung zum Beispiel ganz krass gewesen sein müssen. So richtig, was man früher so kennt, so von der Armee, wo also die älteren Jahrgänge die jüngeren tyrannisiert haben. Mhm. Weil eben auch die Leute, die eben dort ausgebildet worden sein sollen, eben nicht unbedingt immer so die hellsten Köpfe gewesen sind, weil man zum Teil eben wirklich auch ganz dringend gesucht hat. Und da waren eben teilweise auch sehr rücksichtslose Kaliber mit dabei. Und das war auch so eine Geschichte, die ich sehr dramatisch fand, was sie die erzählt hat, weil sie hat ihn heute noch beschäftigt und das finde ich eben interessant. Ich meine, ist jetzt ein älterer Herr halt und dass ihn das aber so lange noch verfolgt, dass er das eben sofort erzählt, wenn man ihn fragt.
Mhm.
Also soweit zu den Arbeitsbedingungen.
Also durchaus ein Museum, was du uns vielleicht auch empfehlen würdest.
Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und das Tolle ist ja natürlich, auch wenn du da bist, das ist ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es hat so ein bisschen so Berghüttenambiente mit Wasserblick, weil du blickst natürlich auf den See und das ist natürlich irre. Also rein optisch ist das wirklich wahnsinnig gut und auch, weil das Ensemble ja selber sehr schön aufbereitet worden
ist. Und der See ist ja natürlich ein künstlicher See, nicht wahr?
Der ist jetzt geflutet. Ja.
Genau.
Das ist so ein gefluteter Tagebau. Und das ist, wo dann so ein Schornstein rausguckt und so. Das ist natürlich alles so ein bisschen schräg.
Ich habe mir das ja so ein bisschen auf der Webseite angeguckt. Da hat man ja schon so ein schönes Foto von dem Draufblick und dann erklang gleich die Musik von Twin Peaks, wer sich noch an diese Serie erinnert. Also es ist wirklich, das war auch so mein erster Eindruck.
Ja,
genau. Aber auf jeden Fall, genau, ein Besuch wert, dieses Museum.
Ja.
Da gleich auch um die Ecke, das wollte ich unbedingt erwähnen, weil ich fand es spannend, ist ja auch eine KZ-Gedenkstätte, weil natürlich bei dem anderen Tagebau, der privat war, dieser Oertelsbruch, da war in der NS-Zeit auf jeden Fall auch sehr viel Zwangsarbeit. Und da gibt es eine sehr spannende Gedenkstätte, die auch um die Ecke ist von dem Museum. Und ich finde, wenn man da hinfährt, wenn wir schon dabei sind, hier Tipps zu verleihen, sollte man sich das auch auf jeden Fall mit angucken. Auch ein wichtiges Kapitel. Also da auf jeden Fall zwei Orte, die man sich angucken sollte. Wir haben das Museum, wir haben die Gedenkstätte. Tom, blaues Gold.
Ja.
Wieder mal eine Geschichte aus dem Bergbau.
Ja, wir werden mal gucken, ob wir uns nicht mit der Bergbauinnung mal...
Ja, irgendwie.
Ich weiß,
vielleicht
gibt
es auch Preise, die man gewinnen kann oder so. In diesem Sinne, wir sind da unabhängig. Die Weltgeschichte entsteht einfach so, weil es ist natürlich auch eine Gegend in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, wo man natürlich ganz viele solche Geschichten
erzählen kann.
Und auf jeden
Fall standen hier halt wirklich die, oder waren hier wirklich, befanden sich hier die größten Schiefertagebaue auf dem europäischen Festland. Und ich meine, das ist ein Superlativ, der uns natürlich lockt.
Klar. Der lockt uns, genau. Ja. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.